Das Ohr am Netz, der Eco-Podcast mit Sidonie Krug und Sven Oswald.
Hallo und herzlich willkommen zum Ohr am Netz. Hi Sidonie, wie geht's dir?
Ja, hallo zusammen und willkommen und frohe Weihnachten, darf man ja heute, glaube ich, noch sagen, ne? Am zweiten Weihnachtsfeiertag.
Heute geht's noch, ho, ho, ho.
Genau. Ja, wir hoffen, ihr sitzt alle noch gemütlich mit euren Lieben oder vielleicht mit Freunden unterm Tannenbaum. Genießt noch ein paar freie Tage, ein bisschen die ruhige Zeit und hört hier in diese letzte Podcast-Folge in diesem Jahr rein.
Genau, und wir haben uns ein paar Gedanken gemacht, weil wenn das Jahr zu Ende geht und ein neues Jahr kommt, dann hat man ja meistens sehr gute Vorsätze. Ein Vorsatz ist ganz oft, oh, wir machen Detox und wir machen mal Digital Detox. Also überlegen mal so ein bisschen, wie wir vielleicht mit unseren digitalen Geräten und Services umgehen fürs nächste Jahr, die vielleicht ein bisschen verschlanken. Aber bevor wir das machen, gibt es natürlich erstmal Neuigkeiten aus der digitalen Welt, ist doch klar.
Kurz und kompakt. Neues aus der digitalen Welt.
Ja, kurz vor Weihnachten stand in Brüssel ja noch eine Marathonverhandlung zum AI Act an. Am 6. Dezember, also am Nikolaustag, waren das EU-Parlament und die Mitgliedstaaten unter Vermittlung der Kommission nochmal zusammengekommen, um final über das europäische KI-Gesetz zu verhandeln und hier einen gemeinsamen Kompromiss zu finden. Teilweise wurde hier sogar 22 Stunden am Stück verhandelt. Wahnsinn, also für mich wäre es nichts gewesen. Am 8. Dezember, also ganze zwei Tage später, war es dann kurz vor Mitternacht endlich soweit. Doch die goldene Regel, einmal drüber schlafen, wäre vielleicht auch bei diesem AI-Act nicht verkehrt gewesen. Denn ob die EU dem Digital- und KI-Standort Europa hier mit ihrer Einigung wirklich so einen Gefallen getan hat, das darf teilweise bezweifelt werden. So konnten sich zum Beispiel Deutschland, Frankreich und Italien nicht mit ihrer Forderung durchsetzen, dass das Ganze nur auf konkrete Anwendungen von KI angewendet werden soll, also nur konkrete KI-Anwendungen reguliert werden sollten, nicht aber die Basistechnologie an sich. Dazu ist es jetzt tatsächlich nicht gekommen und das ist ein Punkt, den wir als ECO tatsächlich auch besonders bedauern. Außerdem will die EU auf ein vollständiges Verbot biometrischer Echtzeitidentifizierung im öffentlichen Raum verzichten. Auch das finden wir nicht so glücklich, das dürfte nämlich zu einem weiteren Vertrauensverlust auch in der Bevölkerung gegenüber KI führen. Hier herrschen ja sowieso schon große Vorbehalte und ja, wir befürchten, dass solche Maßnahmen eben auch die Akzeptanz gegenüber neuen digitalen Technologien weiter schwächen könnten. Warum eigentlich der ganze Zeitdruck, fragt man sich, und wie geht's jetzt weiter? Die EU wollte tatsächlich ganz klar Vorreiter in Sachen KI-Regulierung sein und hier so ein bisschen international auch eine Benchmark setzen und es war eben auch ein Ziel der spanischen Ratspräsidentschaft hier noch sozusagen unter ihrer Zuständigkeit einen Kompromiss zu erreichen. Der finale Text wird in den kommenden Wochen noch konkretisiert, wobei die Details entscheidend sein werden. Es gibt zum Beispiel noch Interpretationsspielraum bei der technischen und juristischen Ausformulierung des Gesetzes. Und klar ist, KI-Unternehmen in Europa brauchen jetzt vor allem faire Wettbewerbsbedingungen. Deswegen sind wir auch gespannt, wie die Bundesregierung dann letztlich ihre ja doch vorhandenen kleinen Spielräume bei der Umsetzung dieses europäischen KI-Gesetzes nutzen wird.
Ja, und wir sind sehr gespannt, wie es denn alle anderen Regierungen in den einzelnen EU-Mitgliedstaaten machen, dass wir nicht wieder so einen Flickenteppich an unterschiedlichen Gesetzgebungen haben, dass es dann wieder schwierig wird, EU-weit zu arbeiten. Aber egal, das Ding ist jetzt erstmal durch und auch durch, das werden jetzt auch alle mitbekommen haben, ist der Haushalt für 2024. Ja, die Bundesregierung hat sich geeinigt, aber es gibt auch schon die erste Kritik. Der CO2-Preis soll im kommenden Jahr nämlich von rund 30 auf 45 Euro pro Tonne steigen und Netzentgelte werden nicht länger von der Bundesregierung bezuschusst. Das hat jetzt nicht nur deutliche Auswirkungen auf Bürgerinnen und Bürger, die nun für das kommende Jahr unter anderem mit höheren Stromkosten rechnen dürfen, sondern auch für die Digitalwirtschaft. Rechenzentren sind von steigenden Stromkosten ganz besonders betroffen, zumal sie bereits vor der Haushaltskrise nicht bei möglichen Entlastungen wie dem geplanten Brückenstrompreis berücksichtigt wurden. Es ist also klar, dass eher eine mehr Entlastung als zusätzliche Belastung gefordert wird und das fordert auch die Verbandsinitiative Allianz zur Stärkung digitaler Infrastrukturen und außerdem knapp die Hälfte der IT-Entscheiderinnen und Entscheider in Deutschland. Das hat eine aktuelle Umfrage vom ECO und von Civey ergeben. So befürworten rund 48% der 250 Befragten eine Stromsteuersenkung für Rechenzentren. 18,4% sind bei dieser Frage etwas unentschieden, aber auf jeden Fall sollte die Bundesregierung hier dringend einlenken, weil sonst gibt es einen weiteren Grund für Rechenzentrumsbetreiber, den Standort Standort Deutschland zu verlassen. Und das wäre ziemlich dumm, wenn wir die Datenhoheit behalten wollen.
Ja, das wäre schade. Aber zum Schluss haben wir auch noch eine gute Nachricht für Betreiber von Rechenzentren. Die Branche ist ja vor allem in Frankfurt am Main ansässig, dort, wo sich auch Europas größter Internetaustauschknoten, der DKIX, befindet. Und in Frankfurt soll im kommenden Jahr dann auch tatsächlich der nächste Digitalgipfel der Bundesregierung stattfinden. Das wurde vorletzte Woche bekannt gegeben und diese Entscheidung freut uns natürlich sehr. Als Hotspot der Datacenter-Branche ist die Main-Metropole aus unserer Sicht natürlich der ideale Austragungsort, um dort eben mit Politik und Wirtschaft und Wissenschaft über die Digitalisierung von morgen zu diskutieren. Und ja, wir freuen uns auch schon, dort dann auch wieder unsere traditionelle Presseinfotour durchzuführen, hoffentlich.
Yay, darauf freuen wir uns. Wir freuen uns jetzt aber auch erstmal auf den Jahreswechsel. Der steht ja direkt bevor und ich weiß nicht, wie es dir geht, Sidoni. Ich finde, 23 war ein ganz schön turbulentes Jahr, auch ganz schön
das
anstrengend.
Stimmt.
Ich bin ein bisschen froh, dass es rum ist, aber ehrlich gesagt, ich habe mehr denn je Angst vor dem nächsten Jahr, weil sonst bin ich immer so ein bisschen blauäugig ins neue Jahr gestolpert, so nach dem Motto, hey, neues Jahr, neues Glück. Und aktuell denke ich so, oh, 2024 geht auch gleich schon wieder richtig anstrengend los. Was sind so deine Gefühle gegenüber dem nächsten Jahr?
Ach, ich glaube, ich habe mir so ein bisschen von der Blauäugigkeit bewahrt. Ich mag diese Jahresanfänge eigentlich immer sehr gerne. Das heißt, ich freue mich eigentlich immer aufs neue Jahr und ja, versuche tatsächlich auch so ein bisschen aufzuräumen. Manche machen das ja schon im Dezember. Ich mache das traditionellerweise dann immer erst so im Januar, ein bisschen später dran.
Also aufräumen heißt so ein bisschen mal gucken, was zu Hause weg kann.
Ja, genau, genau.
Die Kramsschublade mal leer machen, den Unterlagenstapel und so sortieren. Also mal so ein bisschen groß reine machen.
Richtig, ja.
Wenn wir jetzt mal zurückgucken, weil man kann die Zeit ja auch nutzen zwischen den Jahren, um mal so einen kleinen Rückblick zu machen. Was waren denn die größten Highlights für dich im vergangenen Jahr? Also was war so, wo du sagtest, das wird in Erinnerung bleiben?
Ja, du meinst jetzt hier in unserem Podcast?
Ja.
Ja, wir haben ja ein riesen Themenspektrum eigentlich 2023 so abgebildet, ne? Ich habe vorhin noch mal so ein bisschen in unseren Jahresredaktionsplan geguckt und das war ja doch eine ganze Menge. Wir haben über Smart Farming gesprochen, digitalisierte Schifffahrt, KI natürlich, Dauerbrenner-Thema dieses Jahr, digitale Bezahlsysteme, die Transformation des Bildungssystems, große Umbrüche in der Arbeitswelt. Also da war eigentlich wirklich für jeden und von allem etwas dabei.
Ja.
Ich fand, glaube ich, so an Interviews besonders spannend, einmal mit Andrea Nahles zu sprechen, der Vorstandsvorsitzenden der Bundesagentur für Arbeit, eben über die Digitalisierung dieser Riesenbehörde, weil ja gerade so dieses ganze Thema Verwaltungsdigitalisierung eigentlich so ein Sorgenthema in Deutschland ist und die eigentlich ganz schön erzählt hat, wie man das eben aber auch angehen kann als Chefin einer so großen Behörde. Und spannend fand ich auch das Interview mit VDA-Präsidentin Hildegard Müller über das ganze Mobility. Thema, ne? Digitalisierung, digitale Dienste im Mobility-Bereich, E-Mobility und so weiter. Das ist, glaube ich, auch ein ganz großes Zukunftsthema, fand ich spannend.
Ja, was bei mir echt nachhaltig hängen geblieben ist, ist das Interview mit Sausan Çebli, mit der hatte ich ja über Hass im Netz gesprochen. Die macht sich ja stark und stellt sich da wirklich in die Line of Fire so sehr, dass also sie im Interview auch erzählt hat, dass teilweise ihre Familie bedroht ist und also mindestens ich, aber ich glaube noch vor allem sie waren auch beide in dem Interview sehr, sehr nah an den Tränen auf jeden Fall.
Berührend.
Und spannend. Ja, also auf jeden Fall gerne nochmal nachhören. Es war wirklich so, dass man eben deutlich merkt, okay, da müssen wir einfach alle lauter werden, damit die, die im Moment laut sind im Netz, nicht die sind, die dann überwiegen. Also wir Normalos müssen laut sein. Und richtig spannend fand ich auch unser Thema zum Thema digitale Rettung. Also wie jetzt Polizei und Rettungsstellen aufgestellt sind, wie die vernetzt sind. Und ehrlich gesagt, ich war erstaunt, wie weit die schon sind. Ja, also ich meine, wir haben mal versucht, ein Auto anzumelden digital. Ich glaube, aktuell sind sowieso die meisten Systeme offline. Aber der hat ein Riesenproblem. Aber wenn man dann mitkriegt, okay, wie sehr und wie digital die einzelnen Instanzen schon miteinander interagieren, da bin ich jetzt doch ein bisschen beruhigter, dass wenn mal was ist, dass ich dann auch schnell Hilfe bekomme.
Ja, und was mich grundsätzlich auch freut, dass uns auch immer wieder gelingt, tatsächlich auch Eco-Mitgliedsunternehmen zu Wort kommen zu lassen. Und dadurch kommen wir halt auch ein bisschen intensiveren Austausch in Kontakt mit unseren Mitgliedsunternehmen. Und ja, ich hoffe, dass das auch im folgenden Jahr so sein wird.
Ja, und sollte es Themen geben, die ihr als treue Hörerschaft gerne mal behandelt haben wollen würdet in diesem Podcast, im Ohr am Netz, im Jahr 2024. Wir freuen uns über Themenvorschläge und gerne auch Wünsche, was ihr gerne in 2024 hier im Ohr am Netz hören wollt, schickt einfach eine Mail an presse@eco.de. Wir lassen uns da gerne inspirieren. Wir packen die Mailadresse natürlich aber auch nochmal in die Shownotes. Jetzt haben wir ja einen Blick auf die Podcast-Highlights geworfen. Jetzt wird es Zeit, auch mal digitalpolitisch zu reflektieren, was da 2023 alles los war. Und damit habe ich mit niemand Geringerem als mit Alexander Rabe, dem Eco-Geschäftsführer, gesprochen.
Im Gespräch.
So, und weil das Jahr zur Neige geht, wird es natürlich auch Zeit für einen, naja, nennen wir es mal intrinsischen Jahresrückblick. Deswegen bin ich sehr froh, dass Alexander Rabe jetzt im Ohr am Netz ist, der Geschäftsführer des ECO. Alexander, schönen guten Tag. Schön, dass du mal wieder an deinem eigenen Podcast vorbeischaust.
Ja, hallo Sven.
So, ihr habt jetzt ja gerade kürzlich Halbzeitbilanz nach rund 2 Jahren Ampelkoalition veröffentlicht. Wie habt ihr denn die Fortschritte der Bundesregierung in den letzten 2 Jahren bezüglich der digitalpolitischen Ziele bewertet? Ich bin sehr gespannt, ob da viel Positives dabei war.
Wir haben zuallererst sogar einmal uns umgehört bei der Bevölkerung und sie gefragt, wie sie denn so die Entwicklungen seit dem Start der Ampelkoalition, die ja mit großen Versprechungen auch gestartet ist, bewertet. Und das haben wir letztes Jahr getan, da war das Ergebnis schon nicht ganz so rosig, mit 72%, die sehr kritisch den digitalpolitischen Ambitionen der Ampelregierung gegenüberstanden. Aber leider hat es sich jetzt zur Halbzeit weiter verschlechtert. Also jetzt sind es knapp 80%, die der Ampelkoalition in Sachen Digital- und Netzpolitik ein negatives und ein schlechtes Zeugnis ausstellen.
Lass mich diplomatisch nachfragen, gehört ihr zu den 80%?
Offensichtlich, denn wir haben uns dann einem sogenannten 12-Punkte-Check hingegeben und wollten das ein bisschen konkretisieren aus der gefühlten Faktenlage hin zu den Tatsachenbewertungen. Und ja, was soll ich sagen, von den 12 Punkten sind wir in der Tat bei 11 der 12 Punkten nicht wirklich glücklich. Das bedeutet nicht, dass bei diesen 11 Punkten nichts geschehen ist, aber das, was geschehen ist, reicht einfach nicht aus. Und wenn man sich so ein paar Beispiele anschaut, wie digitale Bildung, dann, glaube ich, spürt jeder schon ungefähr, was wir meinen, was an Potenzialen dort weiterhin leider ungenutzt liegt. Schutz gegen Cybergefahren oder eben aber auch die digitale Transformation in Gänze. Das ist ein Thema, wo es Guidance benötigt, wo es, glaube ich, wirklich auch für kleine mittelständische Unternehmen mehr Orientierung braucht, was die Rahmenbedingungen bedeuten und wie man sie auch fördern kann auf den Wegen. Das alles wird getan, so ist es nicht, aber für die Ziele, die wir haben und die auch die Koalition selbst gesetzt hat, reicht es noch nicht. Weiteres Beispiel war auch Nachhaltigkeit und Klimaschutz. Und ja, da natürlich geschehen da Geschichten. Wir hatten, glaube ich, auch schon mal in einem Podcast vor einem Jahr ungefähr über Themen wie das Energieeffizienzgesetz gesprochen. Aber ja, das, was dann geschieht, das ist eben handwerklich, na, lass es mich mal optimierungsbedürftig nennen.
Schön diplomatisch formuliert. Also, wenn ich mal als halbwegs Außenstehender zusammenfassen darf, ist es leider so ein bisschen eine self-fulfilling prophecy, weil schon bevor die Ampelkoalition an den Start ging, waren ja die Forderungen im ECO nach einem eindeutigen Digitalbudget und am besten auch nach jemandem, der den Hut auf hat, Digitalminister, Digitalministerin, relativ groß. Also, das eine ist nicht passiert, das andere ist klein und wurde noch kleiner. Das klingt jetzt nicht besonders so, als würde ich denken, in der nächsten Hälfte der Legislaturperiode werden sie es teuer rumreißen, oder?
Naja, formal haben wir ja einen Digitalminister. Das ist zumindest jetzt auf der formalen Ebene geschehen, in der Tat. Aber was wir eben gespürt haben oder immer noch spüren, das, glaube ich, ist auch in der Bevölkerungsumfrage dann nochmal eben zum Vorschein getreten, ist einfach, es fehlt die Gesamtkoordination. Jemand, der sie verschiedenen losen Enden zusammenführt und auch, ich sag mal, mit einer Vision eines digitalen Deutschlands 2030 vorangeht, sich vielleicht auch dadurch mal in die Gefahr bringt, in der Kritik zu stehen oder eben auch mal in die Gefahr bringt, über Ressorts zu urteilen oder diese vielleicht zu führen, auf die er direkt oder sie direkt keinen Einfluss hat. Aber ich glaube, es lohnt sich eigentlich, sich diesen Hut anzuziehen, eines federführenden Digitalministeriums, welches ressortübergreifend koordiniert und sich verantwortlich zeigt für diese ganz verschiedenen, und das sind ja auch in der Tat komplexen Projekte und Aufgabenstellungen.
Klar, Digitalisierung ist ein Querschnittsthema, geht durch alle Bereiche und vielleicht sollte man da den Hut, den man aufhat, gegen einen Helm tauschen und dann einfach mal mit dem Kopf voran und voll durch die Wand. Könnte vielleicht was voranbringen oder man nimmt die mit, die sich auskennen und hört denen zu. Stichwort Beirat Digitalstrategie Deutschland. Eigentlich wurdest du ja auch im November 2022 berufen, da mitzumachen beim Bundesminister für Digitales und Verkehr. Dann ging es aber später los, aber wie läuft's denn?
Ich glaube, das war der Plan. Ab Januar diesen Jahres war die konstituierende Sitzung, beziehungsweise begannen wir dann eben uns 19 Leuchtturmprojekte anzuschauen. Also von daher, das verlief nach Plan. Und ja, der Beirat selbst ist, wie gesagt, auch aus wiederum 19 interdisziplinär zusammengesetzten Experten aus der Wissenschaft, aus der Wirtschaft, aus der Zivilgesellschaft zusammengestellt. Das ist als Beirat und als Team, muss ich sagen, wirklich hervorragend. Und ich selbst bin Themenpate beispielsweise gewesen für das Dateninstitut. Das war eines der ersten Projekte, das vorgestellt wurde. Und ja, zum Zeitpunkt der Vorstellung hatte es weder ein Budget noch ein verabschiedetes Konzept, also ein wirklich zartes Pflänzchen, aber es war eben erkennbar, dass die Referenten und ReferatsleiterInnen, die sich dort mit der Umsetzung beschäftigt haben, wirklich mit Herzblut und Engagement und auch mit Kompetenz an die Sache rangegangen sind. Und das hat sich durchgezogen, muss ich ganz ehrlich sagen, auch bei dem zweiten Thema, in dem ich Pate sein durfte, digitale Identitäten. Also das ist ja nun wirklich ein Katalysator und Gamechanger für die digitale Transformation.
Die Basis eigentlich.
Wenn man es richtig macht, genau. Und jetzt zuletzt hatte ich auch noch das Glück, digitale Familienassistenten mir anzuschauen. Also ein Chatbot für das Familienministerium, das dich durch den Dschungel der verschiedenen Angebote leitet. Großartig. Alle drei Projekte haben vor allem auch digitale Identitäten und der Familienassistent allerdings die Herausforderung, und das ist jetzt in der Zeit der Haushaltsdiskussionen umso gravierender, dass ihnen für die großen Ziele die Ressourcen fehlen, nicht nur an Personal, sondern eben auch an Finanzen. Und dass ihnen oft, und das ist sehr bedauerlich, und da kommen wir wieder so ein bisschen zu der Verantwortungsdiffusion in Sachen Digitales, der Zugriff bzw. der Überblick über auch andere Bereiche fehlt oder auch die Synergienutzung, die dort möglich wäre, auch bei so einem Chatbot, die kann ich mir in jedem Ressort vorstellen.
Klar, wenn er einmal gemacht ist, muss ich ihn nur mit anderen Daten füttern, dann kann er auf andere Fragen antworten, klar.
Zum Beispiel. Und digitale Identität in jedem Ressort anwendbar, vom Gesundheitsministerium natürlich bis zur Verwaltung selbst und so weiter. Das ist großartig, auf der einen Seite zu sehen, dass dort engagierte Menschen sind. Das ist manchmal auch ein bisschen frustrierend zu sehen, gegen welche gläserne Wände sie stoßen in der Umsetzung, in der Arbeit. Und Geld ist ein Faktor, aber eben auch dieses ressortübergreifende Arbeiten. Das ist wirklich ein großes Thema und das scheitert teilweise schon auch wirklich an infrastrukturellen Voraussetzungen zwischen den Ministerien. Hab viel gelernt in dieser Zeit, also der Blick unter die Motorhaube der digitalen Transformation innerhalb einer Bundesregierung und der verschiedenen Ressorts war in Teilen motivierend. Ich habe ganz tolle Menschen kennengelernt, zum Teil frustrierend, weil viele der Dinge, die wir so auf der Metaebene vielleicht kritisieren, dann auch in der Realität wirklich teilweise Projekte behindern.
Also der Beirat Digitalstrategie Deutschland war ja für ein Jahr angesetzt. Im Januar habt ihr losgelegt. Das heißt also, wir sind auf den letzten Metern. Wie geht's denn damit weiter? Also es klingt ja schon so, als wäre das eine sinnvolle Einrichtung gewesen, weil du sagst, da haben Leute, die mit Herzblut hinter einem Thema stehen und sich obendrein auskennen, Halleluja, in die gleiche Richtung gearbeitet.
Ja, die Diskussion über die Zukunft des Beirats, die haben wir in den letzten Wochen, ja, wenn nicht sogar schon Monaten, sehr intensiv auch mit dem BMDV geführt, zuletzt auch mit Staatssekretär Schnorr. Und wir sind übereingekommen, dass wir als Beirat hochmotiviert sind, die Projekte weiter zu begleiten. Ist doch klar. Ich meine, wenn man sich wirklich mit den Menschen und den Projekten so tief auseinandergesetzt hat, wie wir das jetzt in den letzten 12 Monaten getan haben, dann wollen wir sehen, wie es weitergeht. Und wir wollen auch Vergleiche anstellen. Wir wissen, dass wir vielleicht die Form der Zusammenarbeit, wie sie bis dato war, also sprich, es wird vorgestellt und danach wird kommentiert oder bewertet, so nicht aufrechterhalten wollen. Ich glaube, das war zum Einstieg gut. Jetzt kommen wir eher in die Richtung, wo wir eben das, was ich vorhin auch formulierte, die Synergien mehr in den Vordergrund stellen wollen der verschiedenen Projekte. Das heißt, wir müssen eben auch die Projekte versuchen zu clustern und innerhalb dieser Clusterungen dann unser Coaching stattfinden zu lassen. Also ein bisschen weg aus der Bewertung hin, mehr auch den Coaching-Aspekt in den Vordergrund zu stellen. Staatssekretär Schnorr hat uns in Aussicht gestellt, dass wir in dieser Konstellation so weitermachen. Darauf bauen wir und ich freue mich persönlich, wenn wir auch in Zukunft diese großartigen Projekte weiter begleiten können, weil ein digitales Deutschland 2030, davon profitieren wir alle, glaube ich.
Ja, und wir müssen irgendwie schnell auch mal vorankommen. Apropos vorankommen, lass uns noch mal ganz kurz Halbzeitbilanz der Ampelkoalition noch mal ganz kurz gucken. Was sind für euch so ein bisschen die gröbsten Stolpersteine, Probleme, die es aktuell gibt? Und was vielleicht läuft denn gut? Weil man kann ja auch mal loben, wenn es was zu loben gibt.
Absolut. Und ich würde sagen, das ganze Thema der Datenpolitik hat sich mit dieser Ampelkoalition ehrlich gesagt wirklich in ein neues Fahrwasser begeben. Also ich glaube, es hat sich durchgesetzt bei allen Beteiligten der Ampelkoalition, dass wir hier einen Schatz sozusagen haben, den es zu nutzen gilt, der in der Wertschöpfung am Anfang steht und wir darauf aufbauend neue Geschäftsmodelle generieren können in auch teilweise alten Industrien. Also diese Nutzbarkeitmachung von Daten, das hat sich durch verschiedenste Aspekte jetzt wirklich positiv entwickelt und steht bei uns auch in der Ampel auf Grün. Das soll auch mal wirklich lobend an dieser Stelle erwähnt werden, weil da hatten wir viele Jahre deutlich skeptischere Haltungen gegenüber, Stichwort Datensparsamkeit und Ähnliches.
Okay, wo hakt's?
Naja.
In den anderen 11 Bereichen. Was sind so die ganzen, genau. Also du hast ja schon gesagt, digitale Identität, natürlich irgendwie Infrastruktur, ne? Das sind ja alles so Sachen, Security, Riesenthema, gerade in Zeiten von zunehmender kriegerischer Auseinandersetzung in der Welt.
Genau, also ich würde nicht sagen, dass es bei den digitalen Identitäten hakt. Also ich hatte eingangs erwähnt, digitale Bildung, Schutz gegen Cybergefahren oder die digitale Transformation der Wirtschaft an sich oder eben auch gut gemeinte, aber leider oft schlecht gemachte Gesetzgebungsverfahren in Sachen Nachhaltigkeit und Digitalisierung. Also da ist auch ein riesiges Potenzial, wenn wir es richtig nutzen, können wir unsere Klimaschutzziele dank Digitalisierung erreichen. Wenn wir jetzt eine Regulierung stattfinden lassen, die Betreiber der digitalen Infrastrukturen eher in das Ausland verfrachtet, weil hier einfach die Rahmenbedingungen, die Preise und die am Ende auch Dokumentationspflichten einfach überbordend sind, dann haben wir uns, glaube ich, damit keinen Vorteil generiert. Naja, und ein großes Thema, da standen wir aber, muss man auch sagen, beinahe schon Side an Side mit der Bundesregierung, ist ja auch jetzt das ganze Thema Umgang, Regulierung, künstliche Intelligenz. Da haben wir, glaube ich, eine Technologie der Zukunft, die wir jetzt nach dem Kompromiss, der in Brüssel stattgefunden hat, hoffentlich auch in Zukunft in Europa noch pflegen und hegen können, sodass wir eben auch direkt die Gestalter der digitalen Zukunft im Bereich künstlicher Intelligenz werden. Das müssen wir uns mal anschauen. Kompromisse sind ja eben genau das, was sie sind. Sie sind eine Mischung aus den verschiedenen Ansätzen. Ich bin mir nicht sicher, ob wir wirklich gut damit beraten sind, in Europa hier die Ersten zu sein, die etwas regulieren, was in Teilen noch gar nicht wirklich klar ist, wie sich es entwickeln wird. Mhm. Aber man hat sich darauf verständigt, es wird kommen. Und ich wünsche mir, dass wir einfach nicht in der Umsetzung dieselben Fehler machen, wie beispielsweise auch bei der DSGVO. Also gut gemeint Rahmenbedingungen, dann am Ende in nationalen Gesetzgebungsprozessen innerhalb beispielsweise von 16 Bundesländern unterschiedlich interpretieren. Damit ist, glaube ich, keinem geholfen und damit hätten wir eine Chance vertan.
Ich habe es gerade schon gesagt, Cybersecurity, ne, gerade in Zeiten von immer mehr kriegerischer Auseinandersetzung. Ich hatte kürzlich die große Ehre, den ersten Berliner Cybersicherheitsgipfel moderieren zu dürfen. Da waren sehr, sehr viele Expertinnen und Experten den ganzen Tag hochkonzentriert auf dem Haufen und ich hatte das Gefühl, cool, die wissen, was sie wollen. Jetzt kann es ja losgehen. Wieso ist es gerade aktuell so wichtig und kommen wir da schnell genug voran?
Naja, die Bedrohungslage, das kriegen wir, glaube ich, seit mittlerweile Jahren mit, wird nicht besser. Also von mafiösen und privatwirtschaftlichen Angriffen mit Erpressungstrojanern wird immer wieder berichtet. Mittlerweile hat sich die staatliche Angriffswelt leider auch noch deutlich mehr in den Vordergrund bewegt. Also die geopolitischen Konflikte schlagen sich natürlich dann eben auch in der digitalen Welt nieder. Das merken wir. Und solchen Herausforderungen sich entgegenzustellen, bedarf wieder eines auch an dieser Stelle ressortübergreifenden Vorgehens. Also das, was du festgestellt hast, dass du da mit ganz vielen Experten in einem Raum warst, aus ganz vielen Bereichen, ist auf der einen Seite gut, dass sie zusammenkommen, aber eben auch genau die Herausforderungen, dass sie eine gemeinsame Sprache finden müssen, dass sie ein gemeinsames Vorgehen entwickeln müssen und dass sie viel mehr teilen müssen, auch an Informationen zeitnah teilen müssen und auch an Lösungsszenarien gemeinsam entwickeln müssen. Das wird immer klarer. Es ist in der Realität aber noch eine Herausforderung. Deswegen sind solche Gipfel, wo auch unser Vorstandsmitglied Klaus Landefeld vor Ort war, definitiv eine gute Idee, denn am Ende sind es Menschen, die Digitalisierung gestalten und wir müssen verstehen, was wir da tun und wir müssen auch gemeinsam miteinander arbeiten und das ist ein gutes Zeichen, wenn man zusammenkommt.
Also ich meine, wir sind jetzt ja quasi am Fuße von 2023 angekommen. Wenn ich dir jetzt, ich sag mal, zu Weihnachten vorträglich so ein Zauberstäbchen schenken würde, der dir drei Wünsche erfüllt, die du ans Universum, an die Welt oder meinetwegen auch gleich an den Bundesminister für Digitales und Verkehr richten könntest. Was wären denn so die drei Wünsche für 2024?
Dass der oder das Digitalministerium für 2024 sich mit Engagement, Leidenschaft, Mut und Fachkompetenz den Herausforderungen annimmt, die die Digitalisierung durch die verschiedenen Ressorts mit sich bringt, diese mutig skizziert.
Mit Helm und nicht mit Hut?
Ach, ich weiß gar nicht, ob es dafür einen Helm unbedingt brauche. Vielleicht einen Dirigentenstab. Ja, also vielleicht muss man einfach es ja auch nur schaffen, diese verschiedenen, teilweise ja nicht passenden Töne irgendwie klangvoll in eine Symphonie zu gestalten, weil so sehe ich die Zukunft, wenn wir sie gut gestalten. Und das wäre, glaube ich, mein allergrößter Wunsch. Natürlich würde ich mir auch wünschen, dass die Projekte, die als Hebel für Klimaschutz und für wirtschaftlichen Erfolg in diesem Land notwendig sind, nicht Haushaltskürzungen unterliegen, sondern dass man sich darauf konzentriert, dass diese Zukunftstechnologien und diese Felder, in denen wir hier wirklich Wertschöpfung der Zukunft generieren können, weiter unterstützt werden und nicht einem Rotstift unterliegen. Ja, und last but not least, das ist wahrscheinlich dann eher so ein gesamtgesellschaftlicher Ansatz, lasst uns die Chancen mehr in den Vordergrund stellen und lasst uns weniger auf die Risiken schauen. Wenn wir Risiken erkennen, werden wir sie regulieren. Das wünsche ich mir natürlich auch. Aber bis dahin, glaube ich, haben wir mehr Chancen dank Digitalisierung, als dass die Gefahren da dominieren würden.
Ja, der letzte Wunsch ging auf jeden Fall an die deutsche Gesellschaft. Wir sind eben anders, aber vielleicht sollten wir an der Stelle mal ein bisschen lockerer lassen und mal ein bisschen positiver denken. Dann könnten wir vielleicht schneller vorankommen. Alexander Rabe, Geschäftsführer des ECO, vielen, vielen Dank für diese kleine Zusammenfassung, diesen kleinen Rückblick. Du, wir hören uns im nächsten Jahr.
Ja, ich freue mich.
Bis dahin, schöne Weihnachten.
Danke dir auch.
Ja, Sven, jetzt haben wir ja schon ein bisschen über unsere Highlights gesprochen, sowohl digitalpolitisch als auch wir Highlights in diesem Podcast. Wie verbringst du denn eigentlich so die Tage zwischen den Jahren? Hast du irgendwie so eine Aufräumtradition oder Frühjahrsputz oder wie machst du das?
Also ehrlich gesagt, ich persönlich nicht, aber ich lebe ja schon sehr lange in einer Ehe und hier zu Hause hat immer noch meine Frau als General das Sagen. Mhm.
Was bedeutet also, Generälin,
wenn also zwischen den Jahren wirklich mal Zeit ist und man die nicht mit der Familie verbringt oder auch mal gemütlich rumliegt, dann gibt es immer Aufgaben zu tun. Und wir haben ja keinen Keller, das heißt, wir haben hier so eine Garage oder auch Rumpelkammer und die muss regelmäßig mal irgendwie aufgeräumt werden. Genau. Und außerdem gibt es ja eine Regel bei uns, da heißt es immer, Hase, guck mal durch deinen Kleiderschrank. Ich bin ja Hase zu Hause. Und dann guckt Hase und Sachen, die ich über ein Jahr nicht angehabt habe, die soll ich dann immer aussortieren. Das Lustige ist, die landen dann nicht im Altkleidercontainer, sondern erstmal in einer großen blauen IKEA-Tüte und die bringe ich dann immer mit zum Radio und gebe die meinem Co-Moderator Daniel Finger von Radio 1, der wirklich ohne Quatsch sehr, sehr gerne meine alten Pullis aufträgt. Insofern haben die dann immer noch ein zweites Leben. Also nachhaltiger geht es kaum. Er hat schon wieder angemeldet.
Hör mal, Sven, willst du nicht
mal wieder
Kollektion
durch den Schrank gucken? Ja, vor allem letztens hatte ich eine bunte Strickjacke an, da sagt er, du, trag die mal nicht so oft, ich nehme die dann.
Die gefällt mir.
Und bei dir, was hast du für Rituale? Also du hast ja schon gesagt, du willst ein bisschen aufräumen und ein bisschen, ich sag mal, Kramsschublade und Papierstapel loswerden.
Ja, genau. Also ich mache das auch so ähnlich wie du. Auch der Kleiderschrank ist üblicherweise dran, Anfang des Jahres und so weiter. Aber ich finde ganz spannend, nicht nur in der physischen Welt, sondern ja auch in der digitalen Welt sammelt sich so übers Jahr eine ganze Menge an, was wir eigentlich gar nicht mehr immer unbedingt im neuen Jahr brauchen. Ne? Unnötige E-Mails, Dateien, Fotos, Apps. Und das belastet nicht nur unsere Geräte, sondern hat natürlich auch ein bisschen Auswirkungen auf Energieverbrauch und CO2-Ausstoß. Server-Backups von Cloud-Diensten verbrauchen ja auch kontinuierlich Energie. Und da macht es durchaus Sinn, dass man da einfach auch, ja, vielleicht Anfang des Jahres oder Ende des Jahres mal so ein bisschen aufräumt.
Also hier kommen jetzt ein paar Tipps für digitalen Detox, über die ihr vielleicht selber schon lange nachdenkt oder jetzt völlig neu inspiriert seid, weil, wie gesagt, jede gespeicherte Mail braucht im Endeffekt Strom und Strom verursacht CO2 und vielleicht können wir da alle gemeinsam ein bisschen was dran dehnen. Also wir haben uns mal 5 tolle Tipps ausgesucht. Sidoni, ich schieß mal los mit dem ersten.
Ja, genau. Also Punkt 1 für einen kleinen Cleanup wäre die Dateiorganisation. Ne? Also, dass man klare und gut benannte Ordner erstellt für die verschiedenen Dateitypen, die man so hat, hier regelmäßig eben auch sortiert, das passende Verzeichnis anlegt und eben auch unnötig oder veraltete Dateien und Ordner einfach löscht.
Bester Tipp an der Stelle fällt mir auf, Gigabyte an Daten liegen allerdings auf lokalen Festplatten, die aber auch Strom verbrauchen, klar, oft im Download-Verzeichnis. Man nimmt dann die Datei, kopiert sie in irgendeinen Ordner und lässt aber die fette ZIP-Datei oder irgendeine gepackte Datei dann im Download-Ordner liegen, da mal reingucken, da kann das meiste nämlich weg. Und weg können auch zum Beispiel, und das wäre der nächste Tipp, nicht benötigte E-Mails, die einfach wirklich mal löschen. Erstens bleibt das Postfach dann übersichtlicher und dann gerne auch mal den Papierkorb im Mailprogramm regelmäßig löschen, wenn der nicht eh auf automatisch entleeren gestellt ist. Und dann ähnlich wie auf der eigenen Festplatte Filter und Ordner einsetzen. Dann werden die E-Mails automatisch organisiert, dann habe ich es leichter und kann selber mal in den Ordnern gucken, was kann ich da, ich sag mal, wie heißt so schön, auch unterjährig einfach mal wegschmeißen, was ich nicht brauche. Weil wie gesagt, jedes bisschen Datenspeicher, was wir nutzen, braucht Energie. Und dann ganz wichtig, einerseits gut für die Seele und eben auch gut für den CO2-Fußabdruck, von Newslettern abmelden, die man eh nicht liest. Ne? Erstens ist es nicht nett für die, die den Newsletter schreiben, wenn die dann irgendwann im Spam landen, weil dann sind die irgendwann auf der Blacklist. Und außerdem, wie gesagt, kostet es unnötig CO2, wenn man sie aufhebt. Das ist doch eine schöne Aufgabe für zwischen den Jahren.
Ja, und es nervt einen ja auch selber, oder? Wenn man ständig im Postfach diese ganzen Newsletter hat, die man vielleicht mal abonniert hat, vielleicht auch gar nicht wirklich wissentlich abonniert hat, aber das dauert ja auch nicht lange, die dann einfach mal zu löschen, dann ist auch das Postfach wieder frei.
Da gibt es ja immer Opt-out mittlerweile. Genau, also einfach genau. Bescheid sagen, brauche ich nicht mehr, danke, war nett.
Ja, dritter Punkt, App-Verwaltung. Ne? Auch hier gilt im Grunde das Gleiche. Einfach mal Apps, die man sowieso nicht verwendet, einfach runterschmeißen. Ne? Deinstallieren, dann verbrauchen die auch keinen Speicherplatz mehr. Die, die man wirklich behalten will, die kann man vielleicht auch in thematische Ordner sortieren. Ne? Sowas wie zum Sport oder Shopping oder Finanzen. Dann hat man auch einen aufgeräumten Bildschirm und findet die im Zweifel auch wieder. Und ganz wichtig, auch ein Sicherheitsthema, regelmäßig die Apps aktualisieren, um eben auch Sicherheitslücken zu schließen.
So, der vierte Tipp, wieder Speicher optimieren, diesmal in der Cloud. Also grundsätzlich haben wir ja so viele verschiedene Clouds, die wir nutzen. Die meisten Apps oder Programme, die wir nutzen, haben ihre eigene Cloud. Viele von uns arbeiten ja mit Office. Das heißt also, es wird dann gerne mal automatisch in die Microsoft Cloud gespeichert bzw. gebackupt. Wenn man aber obendrein in der Google-Welt unterwegs ist, dann passiert das Gleiche da auch nochmal. Das heißt also, schon habe ich doppelt Speicher verbraten, den ich gar nicht brauche. Also einfach nochmal nachgucken, welche Speicherordner sind an welcher Stelle aktiviert und vor allem auch, welche Dateien von meinem lokalen Rechner werden denn überhaupt in die Cloud gespiegelt? Welche davon brauche ich denn wirklich? So eine Sachen wie den Download-Verzeichnis, was ich ja eben schon mal erwähnt habe, ist totaler Quatsch, das in die Cloud zu speichern, weil man da ja eh den meisten Kram gleich wegsortiert. Also auch da immer genau gucken. Und Cloud, schönes Stichwort, gerne auch mal gucken. Sowohl bei Apple als auch in der Google Cloud gibt es ja gerade zum Sortieren und auch zum Entfernen doppelter Fotos wunderbare Optionen. Das ist also alles mittlerweile sehr, sehr einfach. Da kann man halt auch viel Zeit verbringen, digitale Dateien zu archivieren beziehungsweise nochmal zu selektieren, nämlich eben Fotos und Videos. Und wenn ihr schon dabei seid, einfach zum Jahresende nochmal ein Fotobuch erstellen. Dann hat man wieder mal Haptisches in der Hand. Also wie gesagt, immer nur gucken, welche Dateien wirklich synchronisiert werden müssen, die ich eben wirklich auch sowohl gespeichert als auch von überall zugreifbar haben muss. Auch das spart wieder jede Menge CO2.
Ja, und last but not least, so ein bisschen Gerätewartung oder auch Speicherwartung. Ne? Da fällt so ein bisschen das drunter, was du vorhin schon mit den Download-Dateien meintest, dass man so temporäre Dateien, die gibt es ja auch noch, und den Cache einfach mal ab und zu löscht, um eben auch diesen ganzen Speicherplatz, der da belegt wird, freizugeben, dass man ungenutzte Anwendungen und Widgets überprüft und im Zweifel löscht. Und wenn man es richtig ernst meint und tatsächlich ja nochmal so richtig ein bisschen Tabula Rasa machen will und das Gerät nochmal ein bisschen herausfordern will, dann sichert man einfach wichtige Dateien, setzt das Gerät gelegentlich auf die Werkseinstellungen zurück und kann eben so die Leistung auch nochmal optimieren.
Es gibt natürlich jede Menge Apps und Tools, die helfen können, das zu machen. Viele von denen sind ja schon eingebaut, also quasi in den Betriebssystemen. Ich kann also sowohl bei Apple als auch bei Android auf meinen mobilen Geräten genau gucken bei der Speicherverwaltung. Also egal, ob auf dem Tablet oder auf dem Smartphone, da sehe ich dann, welche Sachen werden quasi fast nie gebraucht, auch welche Apps, was kann ich runterschmeißen, wo kann ich Speicher sparen, wo sind doppelte Fotos drauf, wo ist zum Beispiel an irgendeiner App, die ich ewig nicht geöffnet hatte, noch ein großer Cache-Speicher, wo irgendwelche Daten drin liegen, die keiner braucht. Das ist mittlerweile kinderleicht zu machen, aber es gibt natürlich auch jede Menge andere Tools, zum Beispiel auch zum, naja, sagen wir mal, Aufräumen der E-Mails. Da gibt es Clean E-Mail zum Beispiel, das kann man ganz gut benutzen, oder Unroll Me, das vereinfacht das Abmelden von Newslettern und bereinigt dann eben auch den Posteingang. Also es ist jede Menge Zeug unterwegs. Für App-Verwaltung gibt es einen App-Cleaner, den man sich angucken kann, oder SD-Mate. Das ist für Android zum Beispiel das Pendant zum App-Cleaner. Da kann man eben auch gucken, dass die Cache-Dateien weggelöscht werden und Log-Dateien und überschüssige Dateien eben auf den Geräten dann aus dem Speicher fliegen. Das Wichtige ist, dass, wenn wir es schaffen, speicheroptimiert zu arbeiten, auch mit unseren Smartphones, wir bei dem nächsten Smartphone, das wir kaufen, vielleicht etwas weniger Speicher kaufen, was dann auch wieder in der Herstellung der Geräte unheimlich viel CO2 spart. Das ist nämlich was, wo die herstellende Industrie darauf hinweist, also die Mikroelektroniker, die sagen, ey Leute, auch wenn es einen Terabyte Speicher gibt beim iPhone und ihr den gar nicht braucht, dann kauft den bitte auch nicht. A, es ist unnötig teuer und B, braucht es unheimlich viel mehr Ressourcen.
Ja, und wer jetzt noch nicht motiviert ist, dem helfen vielleicht noch folgende paar Fakten. Unnötige E-Mails und Dateien erhöhen natürlich den Bedarf an Serverkapazitäten und somit auch den Energieverbrauch von Rechenzentren. Und durch das Ausmisten kann man tatsächlich einen Beitrag dazu leisten, dass dieser Energieverbrauch verringert wird und auch der CO2-Ausstoß, der damit verbunden ist. Ja, also allein das Löschen von einem Gigabit Daten kann etwa 5,6 Kilogramm CO2 einsparen. Das finde ich schon gar nicht so schlecht. Und natürlich, überflüssige Daten belasten natürlich auch eure Netzwerke und erfordern mehr Bandbreite, und durch das Löschen unnötiger E-Mails wird eben der Bandbreitenverbrauch auch reduziert.
Guck mal, ich gucke jetzt gerade mal in meinen Google-Account rein. Ich habe also 182 Gigabyte Daten da drin. Das heißt, wenn ich da ordentlich ausmiste, dann kann ich richtig, richtig viele Kilo CO2 sparen. Und zwar nicht nur, indem ich weniger Steak esse, sondern indem ich einfach da einmal durchgucke. Also es kann wirklich einfach sein, seinen CO2-Fußabdruck zu verbessern. In dem Fall muss ich mich, glaube ich, da unbedingt mal ranmachen.
Ja, und CO2-Fußabdruck ist das eine, aber die großen Datenmengen erfordern ja auch längere Ladezeiten auf dem Gerät, was wiederum auch den Energieverbrauch erhöht und was auch einfach nervig ist, ne? Also durch das Löschen von Dateien kann man eben Ladezeiten deutlich verkürzen.
Ja, also das sind mal ein paar sinnvolle Tipps, wie wir
viele gute Gründe
künftig, ja, und gute Gründe, genau, einfach so ein bisschen digital detoxen können. Also wenn ihr jetzt zwischen den Jahren vielleicht nicht arbeiten oder weniger arbeiten müsst, ja, dann würde ich empfehlen, einfach nicht rumdaddeln und Candy Crush zocken oder so ein Quark, sondern einfach mal eben durch die Dateien und die einzelnen Cloud-Sachen gucken und schauen, was man da wegschmeißen kann. Das hilft auf jeden Fall jede Menge. Ach so, und dann eine Sache ist auch noch wichtig. Überlegt euch gut irgendwie, wie viel ihr denn eigentlich wirklich streamen müsst, weil auch das kostet natürlich unheimlich viel Energie. Und naja, manchmal ist es ja ganz gut, nicht die ganze Zeit vor der Glotze oder vor dem Pad zu hängen, sondern so richtig echt mit der Familie zu reden.
Eben, das ist ja auch so ein Stichwort.
Zwischen den Jahren schön sein.
Ja, genau, wenn wir dann unsere Geräte entrümpelt haben und startklar gemacht haben fürs neue Jahr, dann ist vielleicht auch einfach mal Zeit, so eine kleine Pause von digitalen Medien einzulegen. Da bieten sich ja die Tage jetzt zwischen Weihnachten und Silvester auch wunderbar an, wo man sich ja sowieso so ein bisschen zu Hause sich mit der Familie gemütlich macht. Viele haben Urlaub und ja, das könnte man einfach ja mal nutzen, um auch so ein bisschen Digital Detox sozusagen durchzuführen. Viele Menschen nutzen diese Zeit ja auch für ein bisschen Selbstreflexion oder sich mit den Zielen zu beschäftigen, für einen bewussten Neustart. Und das kann man eben auch erreichen, wenn man die digitalen Ablenkungen etwas reduziert.
Ja, du hast dich dazu mit einer echten Expertin unterhalten, mit Digital Detox-Expertin Dr. Daniela Otto.
Genau, das war sehr spannend.
Im Gespräch.
Ja, Digital Detox ist ein Trendthema. Kein Wunder, verbringen viele von uns doch inzwischen einen Großteil ihrer Zeit beruflich und zunehmend ja auch privat, online und vor einem Screen. Gut ein Drittel der Menschen plant tatsächlich ein Digital Detox. Das geht aus der aktuellen ARD-ZDF-Online-Studie hervor. Fand ich auch ganz interessant. Das sind ganz schön viele. Demnach plant also tatsächlich ein Drittel, in Zukunft weniger Zeit mit digitalen Medien und Geräten zu verbringen. 17% haben dies schon fest eingeplant. Weitere 20% ziehen es in Erwägung. Besonders relevant, das ist wahrscheinlich auch nicht so wirklich überraschend, ist das Thema tatsächlich für Jüngere. 20% der 14- bis 29-Jährigen haben ein Digital Detox für die Zukunft geplant und weitere 40% möchten es eventuell umsetzen. Damit kann man also sagen, ist Digital Detox ein Thema, mit dem sich ein relevanter Teil der Bevölkerung beschäftigt. Und ich spreche jetzt mit einer Expertin zu dem Thema. Daniela Otto ist Expertin für Digital Detox. Sie promovierte über das Thema Vernetzung und in ihrem neuen Buch Digital Detox für die Seele vereint sie die Trends Achtsamkeit und Digital Detox. Hallo Frau Otto.
Hallo, schön, dass ich da sein darf.
Ja, Frau Otto, warum ist denn Digital Detox in unserer heutigen Gesellschaft so wichtig?
Digital Detox ist heute einer der wichtigsten Schlüssel zur mentalen Gesundheit und wir sollten diesen Schlüssel unbedingt nutzen, denn viele spüren die Folgeschäden für die Seele von exzessiver Handynutzung. Also Sie haben es schon selber angesprochen. Wir verbringen unglaublich viel Zeit vor Bildschirmen. Alle Bildschirme zusammengenommen sind es bis zu 70 Stunden die Woche. Alleine am Handy sind es jeden Tag 3,7 Stunden und das addiert sich natürlich unglaublich auf. Und wir müssen uns als Gesellschaft und jeder für sich dringend die Frage stellen, ob wir denn wirklich auf dieser Welt sind, um unser Leben am Handy zu verbringen. Weil das tun wir. Und zugleich spüren immer mehr Menschen, dass es das nicht sein kann, dass es da noch mehr gibt. Sie sind seelisch leer, unbefriedigt und suchen eben nach einem Ausweg, wie finde ich zurück zu einem Leben, in dem ich wieder präsenter bin und das Leben an und für sich wieder mehr spüre. Also nicht immer durch diesen Filter, durch diesen Bildschirm hindurch. Und Digital Detox ist natürlich eine super Methode, um zurückzufinden zum rechten Maß, weil natürlich macht die Dosis das Gift und es sagt keiner, dass man gar nicht mehr online sein darf, aber es geht darum, online zu sein in einem Maß, das gesund ist und das haben wir leider Gottes verloren.
Was würden Sie denn sagen, was sind denn so Anzeichen, die einfach darauf hindeuten, dass jemand dringend eine digitale Auszeit braucht?
Wenn man zum Beispiel nervös wird, wenn sich der Akku dem Ende zuneigt, wenn ich nachts aufwache und das Bedürfnis habe zu scrollen, ganz allgemein, wenn ich Angst habe, ohne Handy zu sein, das ist die sogenannte Nomophobie, also No Mobile Phobia, die Angst davor, ohne Handy zu sein, die spüren inzwischen ganz schön viele Leute, fast jeder in unterschiedlicher Ausprägung. Und ganz allgemein, wenn man spürt, dass das Leben fremdbestimmt ist von digitalen Medien.
Gibt es persönliche Erfahrungen, die Sie so ein bisschen zur Expertin auf diesem Gebiet gemacht haben? Oder wie kam das, dass Sie sich so stark mit dem Thema Digital Detox befasst haben und sich so richtig jetzt darauf spezialisiert haben?
Ja, das ist tatsächlich eine persönliche Erfahrung gewesen. Und zwar einerseits hatte ich meine Doktorarbeit über das Thema Vernetzung geschrieben. Also ich war da natürlich total im Thema drinnen. Mhm. Und das war dann so Ironie des Schicksals. Ich bin danach in Urlaub geflogen in die USA auf eine Ranch, einfach um mich zu erholen, ja, weil man kommt ja am Ende von der Doktorarbeit schon ein bisschen,
klar,
ja, also man ist da ein bisschen platt
im Tunnel.
Also ich wollte mich erholen und bin dann in Phoenix, Arizona gelandet. Ich liebe Pferde, deswegen war die Idee mit der Ranch. Und dann wurde ich abgeholt und dann sind wir da erstmal 3 Stunden mit dem Auto gefahren, nochmal 45 Minuten Schotterpiste. Wir kamen an irgendwo im Nirgendwo. Die Ranch war wunderschön, aber ich hatte tatsächlich kein Netz. Und da bin ich in mein ganz persönliches, unfreiwilliges Digital Detox Bootcamp gestartet. Also ich habe schon am eigenen Leib erfahren, was es heißt, komplett offline zu sein von heute auf morgen. Es war eben auch ungeplant, muss man dazu sagen. Und ich habe dann schon gespürt, wow, das Gefühl kennst du nicht mehr. Also dieses Gefühl, oh Gott, was, wenn mir hier was passiert. Und ich habe mich aber dann darauf eingelassen. Ich meine, was hätte ich machen sollen? Ja, ich war ja da 2 Wochen. Und nach so 2, 3 Tagen ist es wunderschön geworden. Und ich nenne es jetzt mal so ein Einschwingen in die Welt. Ich habe so ganz tief wieder die Dinge wahrgenommen, ungefiltert wahrgenommen. Und es war so ein schönes Erlebnis, dass ich mir gedacht habe, das möchte ich anderen Menschen gerne vermitteln. Und dann habe ich mein Spin-off geschrieben von der Doktorarbeit, mein erstes Buch. Das ist 2016 erschienen, war damals das erste Buch in Deutschland zu dem Thema. Und seither hat sich eben viel, viel, viel getan. Und das Thema ist viel zwingender geworden, aha, weil wir spätestens seit der Pandemie so extrem viel online sind.
Absolut. Nun ist es ja so, Sie predigen ja in Ihrem Buch jetzt nicht, dass man total verzichten soll auf neue Medien, auf digitale Medien. Das ist ja auch für viele einfach gar nicht praktikabel, weil wir arbeiten ja im Grunde auch mit digitalen Medien, sondern Sie stellen konkrete Anwendungsbeispiele vor, um eben digitale Geräte bewusster und achtsamer zu nutzen. Können Sie da mal ein bisschen drauf eingehen, was das so für Methoden und für Techniken sind, die Sie da empfehlen?
Bewusst online ist das neue offline. Das ist ganz wichtig. Also ich verstehe ganz viel meiner Arbeit als Bewusstseinsarbeit, weil wir viel zu wenig Bewusstsein und auch Problembewusstsein für unsere Handynutzung haben. Wir nutzen das so unachtsam und so unbewusst, dass uns gar nicht klar ist, was mache ich da eigentlich? Und wenn wir einen Atemzug innehalten, bevor wir online gehen, ist schon so viel gewonnen. Weil wenn ich die Zeit habe, mir diese kleine Frage zu stellen, warum gehe ich eigentlich online? Was ist mein Grund? Dann wird uns auffallen, dass wir oft eben gar keinen wirklichen Anlass haben. Und es ist so wichtig, dass wir mal wieder hinspüren, wieder echten Kontakt mit uns selber aufnehmen und auch erkennen, was ist denn mein eigentliches Bedürfnis dahinter? Weil wenn wir uns mal wieder selber beobachten, dann wird uns ja klar, wow, das ist eine unglaubliche Übersprungshandlung. Ja, mir ist langweilig, zack, Handy. Ich muss kurz warten, zack, Handy. Das kann es aber nicht sein und es macht eben auch nicht glücklich, weil das eigentliche Bedürfnis dahinter ja meistens ein anderes ist. Ja, oft fühlen sich die Leute einsam oder haben Probleme, denen sie sich im echten Leben nicht stellen möchten. Mhm. Insofern versuche ich immer erstmal zu sensibilisieren. Auch die Frage, mit welcher Intention gehe ich online? Das halte ich für ganz wesentlich. Die Absicht bestimmt ja oftmals den Ausgang einer Handlung. Und gerade auf Social Media sind ja ganz viele nur noch online, weil sie sagen wollen, es geht um mich. Ich möchte mich darstellen. Ich möchte ganz viele Follower haben. Und wir werden schon eine immer narzisstischere Gesellschaft. Und eine narzisstische Gesellschaft ist per se eine unglückliche Gesellschaft. Und wenn ich aber umdenke und mal wieder das Mitgefühl reinbringe, und ich mache jetzt mal ein Beispiel, ich bin Arzt und ich möchte mein Wissen teilen, oder ich bin Hebamme und ich möchte jungen Mamas helfen, dann kann ich auch einen Account auf Social Media haben, kann da aber Tipps geben, anderen helfen, ja, ich sage jetzt mal die Nächstenliebe ins Spiel bringen und biete natürlich einen ganz anderen Mehrwert, als wenn ich jetzt einfach sage, schau, das ist, bin ich, das bin ich im Urlaub, das bin ich im Bikini. Also das sind eben solche Sachen, die ich ganz wesentlich finde. Und ich sage immer, Digital Detox ist so einfach und effektiv wie Zähneputzen. Das macht hoffentlich jeder, das kann jeder, jeder findet die Zeit. Und es macht einen enormen Unterschied. Also schon kleine heilsame Offline-Rituale im Alltag, ja, wie die Mittagspause ohne Handy, der Spaziergang mal ohne Handy, können wirklich Wunder bewirken, um wieder friedlicher durch den Tag zu gehen.
Es ist ja fast so ein bisschen wie eine Sucht, ne, bei vielen. Also zumindest sind es ähnliche Verhaltensmuster oder es äußert sich ein bisschen auf eine ähnliche Art und man tut es so unbewusst, ne? Dann ist ja im Grunde das Digital Detox auch etwas wie eine Entgiftung fast, oder? Entdecken Sie da ähnliche Muster, die Sie häufig sehen bei Menschen, die eben dann ja so einen Entzug machen?
Also Sie sprechen was ganz Wichtiges an. Auch dafür fehlt uns noch das Problembewusstsein. Internetsucht ist eine Sucht wie jede andere Sucht auch. Also es ist eben nicht nur dieses bloß ein bisschen Datteln, ja, was ja oft so abgetan wird, sondern es ist eine sogenannte substanzunabhängige Sucht. Man unterscheidet eben zwischen substanzabhängigen Süchten, das ist sowas wie Alkoholsucht, oder substanzunabhängigen Süchten, das ist sowas wie Spielsucht. Und Internetsucht ist eine Art von Spielsucht. Und in unserem Gehirn ist es einfach so, jedes Klick, jedes Like, was wir ja exemplarisch auf Social Media bekommen, aktiviert das Belohnungszentrum. Dopamin wird ausgeschüttet, das fühlt sich super an und wir wollen es wieder und wieder und wieder fühlen. Ja? Und deswegen muss man oft die Dosis steigern und es langen einem dann eben nicht mehr die 50 Follower, dann müssen es 100 werden und es müssen immer mehr Klicks und Likes werden. Also das ist erstmal wirklich dieser Mechanismus in unserem Gehirn und es ist ganz wichtig, dass diese Technologien unser Gehirn nachweislich verändern. Und jetzt ist es eben so natürlich, ist so, wenn jemand einen gewissen Suchtgrad entwickelt hat, dass er, wenn er offline geht, auch Entzugserscheinungen hat, ja. Und auch schon im kleinen Maße kann das jeder spüren. Also ich beobachte immer, wenn jemand dann offline geht, wenn jemand Digital Detox macht, ist er auch erstmal so ein bisschen überfordert, weil man unglaublich viel Zeit hat. Also ich habe ja vorhin gesagt, oh, das sind bis zu 10 Stunden am Tag, die alle Bildschirme zusammen und auf einmal hat man da diese 10 Stunden. Also was macht man damit? Es ist eine gewisse Anfangsnervosität oft dabei, aber den meisten tut das unglaublich gut.
Nun ist ja nicht jeder gleich, ne? Also jeder hat ja auch ein bisschen anderes Umfeld, auch ein anderes Arbeitsumfeld. Viele von uns arbeiten ja nun tatsächlich auch einfach mit digitalen Medien. Das heißt, haben gar nicht so die Möglichkeit, dem komplett auszuweichen. Außer halt, man nimmt natürlich eine Woche Urlaub und sagt, ich nutze das jetzt mal, um wirklich offline zu sein. Aber die Möglichkeit hat ja vielleicht nicht jeder. Berücksichtigen Sie solche individuellen Unterschiede bei Ihren Empfehlungen? Also gibt es da verschiedene Ansätze oder gibt es so eine Liste, wo Sie sagen, das sollte wirklich jeder so ein bisschen abarbeiten?
Es kommt immer auf das Individuum an, absolut. Und Sie haben dann einen wichtigen Punkt angesprochen. Das ist auch eine Art von Luxus. Also Karl Lagerfeld hat mal gesagt, Telefone sind was fürs Personal. Hat er unglaublich recht damit. Es kann sich nicht jeder leisten und viele müssen im Job online sein. Aber auch da gibt es eben Methoden, die gut helfen. Zum Beispiel Multitasking vermeiden, schauen, dass man in den Flow kommt. Also in den Flow, man braucht immer ungefähr 15 Minuten Zeit, um in einen Zustand der tiefen Konzentration zu kommen. Und das schaffen wir heute fast gar nicht mehr, weil da sind die Mails offen und dann ist das Chatsystem offen und das Telefon klingelt und dies und das und hier. Das ist aber sehr toxisch und ungut und wir arbeiten einfach ineffizienter. Das heißt, wenn ich da gewisse Regeln einhalte, auch im Berufsleben, dann tue ich mir was Gutes und letztendlich auch dem Arbeitgeber tatsächlich, weil ich die Dinge schneller arbeite und weniger gestresst bin. Also was ich super finde, ist zum Beispiel digitales Intervallfasten. Das schafft jeder. Damit meine ich, dass man eben nicht immer so ein bisschen online ist, sondern dass man mal wirklich sagt, okay, ich checke jetzt mal eine halbe Stunde meine Mails und meinen Feed, dann bin ich offline, dann arbeite ich 2 Stunden am Stück die Dinge ab und dann gehe ich wieder eine Viertelstunde online. Oder so kann ich das auch im Urlaub zum Beispiel machen, wenn ich jetzt nicht komplett offline sein kann oder sein möchte. Aber ja, es gibt schon so gewisse goldene Regeln, den Heiligen Gral. Ich sag mal, ein normaler Wecker kann das Leben verändern, weil inzwischen starten 9 von 10 Menschen ihren Tag mit dem Griff zum Handy. Und natürlich lade ich da den Stress der ganzen Welt in meine kleine Welt ein. Ja, also es ist so heilsam, morgens erstmal bei sich selber anzukommen, sich selbst zu checken, wie geht's mir denn? Beim Partner ankommen, bei der Familie, bei den Kindern und dann nach einer Stunde online zu gehen. Das sind so kleine Tipps, die wirklich einen enormen Unterschied machen. Vielleicht noch ganz kurz, wir verlieren ja auch unsere Empathiefähigkeit. Es gibt Studien, die besagen, dass ab dem Moment, wo ich mein Handy auf den Tisch lege, die Gesprächsqualität sinkt. Und in der Psychologie gibt es den Begriff der Schwingungsfähigkeit, das ist ein ganz schönes Wort. Und man kann sich so 2 Pendel vorstellen. Wenn ich die nebeneinander stelle, dann schwingen die am Anfang noch ungleichmäßig. Irgendwann schwingen die sich aber aufeinander ein. Und so ist es, wenn ich mich ganz auf einen Menschen einlasse. Ja, also dann schwingen irgendwann sich, sage ich mal, so 2 Herzen im Gleichtakt. Das ist vielleicht ein bisschen kitschiges Bild, aber man kann sich damit ganz gut vorstellen. Und wir dürfen ja nicht vergessen, unser eigentliches Bedürfnis, wieso wir online gehen, ist ja meistens, dass ich mich sozial vernetze. Also das ist ja auch so dieses Versprechen von sozialen Netzwerken. Ist ja ein altes Versprechen im neuen Gewand. Ja, also früher saßen wir irgendwie als Herdentiere vorm Lagerfeuer und haben uns Geschichten erzählt. Heute sind wir vom leuchtenden Bildschirm und teilen da unsere Stories. Aber dieses Versprechen, du bist nicht allein, was soziale Netzwerke geben, ist ja eigentlich super. Und es triggert eben dieses menschliche Urbedürfnis nach Verbundenheit. Und natürlich spüren wir aber diese Verbundenheit online nie so wie im echten Leben. Und es ist so schade, dass wir eben auch im echten Leben uns das so nehmen, wenn wir einfach sofort das Handy auf den Tisch legen oder ständig abgelenkt sind und nie mehr ganz da sind. Und Digital Detox erlaubt es eben, dass ich wieder in einen echten Kontakt komme mit mir selber, den Menschen, die ich liebe und auch insgesamt mit der Welt. Ich meine, wenn ich mal wieder den Blick vom Bildschirm hebe, dann sehe ich ja, wow, es schneit, die Schneeflocken, das ist toll. Oder absolut, das Eichhörnchen, was da auf den Baum springt. Und das verpasse. Ich verpasse einfach so wirklich die schönen Momente im Leben. Und es gibt so eine Geschichte von so einem Mönch, die finde ich auch noch immer ganz gut. Da geht ein normaler Mensch, sie trifft einen Mönch und dann sagt er so, Mensch, wie machst denn du das immer? Du bist so entspannt und gelassen. Und dann sagt der Mönch, du, das ist ganz einfach. Wenn ich esse, esse ich. Wenn ich gehe, gehe ich. Wenn ich lese, lese ich. Und der normale Mensch sagt, hä, das mache ich doch auch. Und sagt der Mönch, nein, das machst du eben nicht. Und das ist so, da können wir uns an die eigene Nase fassen. Wir sind immer abgelenkt. Absolut. Ja, wir sind immer abgelenkt. Ich weiß nicht, ich esse und schaue nebenbei Netflix und ich telefoniere, aber bin am Scrollen und so weiter und so fort. Ja. Und Digital Detox schenkt uns eben, dass wir zurückkommen in diese Präsenz. Und das ist ein wunderschönes Geschenk. Und das darf sich auch jeder machen und vielleicht auch zu Weihnachten, zum neuen Jahr. Es ist, glaube ich, was ganz Gutes, was man sich selber geben kann.
Was denken Sie, wie sieht die Zukunft aus? Ich meine, wir werden ja in Zukunft eher noch mehr online sein, ne? Und auch Kinder sind immer mehr online, weil einfach immer mehr digital einfach auch passiert, sowohl was Schule angeht, dann den Job später und eben auch ja sehr viel Privates, ne, über Social Media. Entdecken Sie da so Trends, auch gerade im Bereich Digital Detox Bewegung, vielleicht Technologien, die sich dahingehend verändern? Oder was denken Sie, wie sieht das in 20 Jahren aus? Werden wir da alle quasi vielleicht schon so einen Sonderurlaub Digital Detox bekommen, weil es einfach nötig ist?
Das klingt schon mal nicht schlecht. Also es ist tatsächlich so, jeder Trend erzeugt einen Gegentrend und der Haupttrend ist die Digitalisierung. Und im Moment stürzen wir uns ins Internet wie die Lemminge ins Meer. Aber es gibt zum Glück diesen Gegentrend Digital Detox, der sehr heilsam ist. Also je mehr Menschen ja in die Stadt streben, desto mehr sehnen sich nach der Ruhe im Wald. Und immer mehr Menschen werden eben doch sensibel und spüren einfach, das ist zu viel, ich bin gestresst, ich fühle mich überfordert, ich möchte das nicht. Das heißt, es gibt schon die Sehnsucht nach einer selbstbestimmten Mediennutzung und da setzt eben Digital Detox an, zu sagen, hey, was mache ich hier eigentlich, wieso lasse ich mich so hetzen, wieso tue ich mir selber das an? Ich kann ja sagen, jetzt oder jetzt nicht. Das heißt, man spricht in den Medienwissenschaften immer vom Schock der neuen Medien und jedes Medium, was ja neu aufgekommen ist, wurde erstmal unglaublich aufgeregt benutzt. Ja, ich sage auch der Fernseher, huhuhu. Und heute springt niemand mehr so aufgeregt um den Fernseher. Ich hoffe schon, dass unser Verhältnis zum Smartphone abkühlt. Es ist unglaublich erhitzt, ja. Wir sind viel zu nervös damit. Ich hoffe, dass es irgendwann einfach nur da liegt und man nicht mehr so albern rumtanzt wie ums goldene Kalb. Es gibt auf jeden Fall den Trend, dass man Technologie mit Technik bekämpft, besiegt oder zumindest in den Griff bekommt. Es gibt ja inzwischen Apps, die man sich installieren kann, die mich dann darauf aufmerksam machen, oh Moment mal, du hast jetzt schon zu lange gescrollt, mach doch mal eine Pause. Also das gibt's alles. Aber ganz prinzipiell sorge ich mich schon wirklich enorm, weil, wie Sie es gesagt haben, die Tendenz ist natürlich so, dass die Bildschirmzeiten immer steigen, gerade bei jungen Menschen. Und so eine Gesellschaft ist ja wie so ein Titanic-Dampfer. Es ist ja nicht so, dass man, wenn man einlenkt, sofort die Reaktion hat, sondern dass es unglaublich lange dauert und dass es träge und behäbig ist, bis man einen Schaden oder eine Folge sieht. Und wir sehen heute natürlich schon, gerade auch bei jungen Menschen, diese Folgeschäden immer mehr sind, auch beziehungsunfähig, weil man einfach jetzt gelernt hat, ach, passt mir nicht, ich swipe einmal, der nächste kommt schon. Man sieht, dass junge Menschen vor allem auch Angst haben vor echtem Kontakt, also kaum jemand telefoniert mehr, weil das schon zu nahe ist. Konflikte werden immer schwerer ausgetragen im echten Leben, weil es einfacher ist, sich online abzulenken. Also das sind alles ungute Entwicklungen und ich hoffe einfach, dass wir da ja ein Bewusstsein dafür entwickeln und dass wir dann gegensteuern können.
Ja, also ich nehme mit, digitale Medien bewusster nutzen, immer mal wieder auch Motivation und Ziele hinterfragen, warum ich jetzt online gehe und vielleicht auch im Alltag kleine Offline-Rituale einbauen, sofern das geht. Damit hat man schon mal viel gewonnen und ist auf einem, ja, immerhin kleinen Digital-Detox-Weg. Ist vielleicht für alle machbar, auch wenn man jetzt nicht die große einwöchige Auszeit irgendwo in Texas auf der Ranch oder sonst irgendwo hinbekommt. Das ist schon mal ein bisschen was gewonnen. Herzlichen Dank, Dr. Daniela Otto, für diese Tipps und für diese Hintergründe zum Thema Digital-Detox.
Ganz herzlichen Dank. Ja, tschüss.
So, das war's jetzt eigentlich für dieses Jahr mit dem Ohr am Netz. Aber nicht traurig sein, die nächste Folge kommt genau in 2 Wochen am 9. Januar. Da ist übrigens mein Geburtstag, aber macht ja nichts. Ich freue mich trotzdem riesig auf die Folge. Und ja, ich bin auch gespannt, was das nächste Jahr so, ich sag mal, digital für uns zu bieten hat. Ich habe den Eindruck, die Schlagzahl der großen Entwicklungen, die wird immer höher und der Abstand immer kleiner. Ich wette, in Sachen KI wird sich eine ganze Menge tun, oder? Was glaubst du? Was sind so die großen Trends für dich? KI ist das Ding,
das glaube ich
oder?
Auch, ja. Also deswegen haben wir ja das auch ein bisschen zum Anlass genommen und werden so in der ersten Folge des neuen Jahres, erste Folge 2024, so ein bisschen über die großen technologischen Trends sprechen. Und da wird sicherlich natürlich auch das Thema KI ganz oben stehen.
Bis dahin lasst es euch gut gehen. Rutscht gut rein ins neue Jahr, bleibt gesund, versucht euch realistische Vorsätze zu machen, damit ihr nicht gleich in der KW2 total enttäuscht seid, dass ihr sie nicht komplett umsetzen könnt. Lasst es mich mit Track sagen, Schrittchen für Schrittchen und nicht nach unten gucken, oder? Ich glaube, das ist ein ganz guter Hinweis.
Ja, und wenn euch mal langweilig ist, räumt ein bisschen auf und legt das Handy einfach mal zur Seite. Macht's gut.
Bis nächstes Jahr. Ciao.
Tschüss.
Das Ohr am Netz, der Podcast des ECO, Verband der Internetwirtschaft.